Kannst du in ganz kurzen Wörtern, also in kurzen Sätzen mit wenig Wörtern, so rum, sagen, warum Florenz eher eine Reise wert ist als Rom?
Ui, die schöneren Straßen, die besseren Cafés und der schönere Blick auf den Fluss.
Hallo Monique.
Hallo Harry.
Aus Berlin.
Zurück.
Wir sind aus dem Urlaub zurück.
Und in den etwas kühleren Temperaturen und in dem Fall ausnahmsweise auch ein bisschen erleichtert, dass es nicht mehr ganz so heiß ist, obwohl wir in den letzten Tagen uns ganz gut akklimatisiert hatten.
Also als wir jetzt hier angekommen sind, waren es ja doch schlagartig einfach mal 18 Grad weniger, kann man sagen. Nachdem wir die Alpen überquert, quer durch Deutschland gefahren sind, einfach mal 18 Grad weniger, was man ja nicht spürt, wenn man 10 Stunden in einem Fahrzeug sitzt, was halt einfach konstant 21 Grad hat.
Ja, deins hatte konstante Gradtemperaturen. Ich bin ja dann den Rest der Strecke ab Nürnberg in einem historischen Fahrzeug gefahren und schlagartig war es unglaublich heiß.
Was heißt denn historisches Fahrzeug?
Naja, über 40 Jahre alter Mercedes SL mit
einer. Nein, stopp. SL ist falsch. Es wäre ein Cabriolet, wenn es ein SL wäre.
Was ist es dann?
S-Klasse.
Okay, aber ich dachte, es sind zwei Buchstaben.
Ja, sind es auch, aber mit dem SE verwirrst du die Leute bloß. Okay. Da bist du dann schon in tieferen Abgründen, aber es ist das Besondere an dem Fahrzeug ist ja auch, es ist die allererste offizielle S-Klasse. Davor gab es keine S-Klasse.
Auf jeden Fall ist es ahorngelb außen und moosgrüner Velour innen.
Schon voll 70er Jahre.
Total.
So wie man sich es vorstellt. Ich glaube Baujahr 71, ne?
Ja, Barockfelgen. Und der ganze Schnickschnack wie Klimaanlage, elektrische Fensterheber, Dach, Luke, alles drin.
Also ich finde ja besonders spannend an dem Fahrzeug, finde ich, die Zentralverriegelung.
Ja, die so mäßig funktioniert. Ja, weil die, was war das, pneumatisch?
Genau, das ist eine luftgesteuerte, keine elektrische. Da hat man tatsächlich überall kleine, dünne Schläuche verlegt, um quasi mit Luftdruck die Knöpfe hoch und runter zu fahren, was aber bei einem Fahrzeug, was so alt ist, dazu führt, dass man beim Fahren ständig irgendwas zischen hört, weil da irgendwo Luft entweicht. Und ich glaube, drei der vier Knöpfe fahren hoch und runter, aber einer nicht mehr.
Ja, so ungefähr. Also es lohnt sich dann immer nochmal zu gucken, ob wirklich zu ist.
Also das Gute ist, die Beifahrertür, die geht auf jeden Fall. Mhm. Die ist immer zuverlässig zu. Was ja auch du, glaube ich, gestern mit Überraschung ja mal festgestellt hast, als du einsteigen
als
wolltest.
Als ich reinkam.
Ich habe deinen Blick genau angesehen, dass du dir gedacht hast, warum hat denn die Tür zugemacht? Ich war das nicht. Das war die automatische, pneumatische Zentralverriegelung.
Na, sowas, ja.
Der S-Klasse. Was die ja auch hat, ist ja auch, das Handschuhfach schließt automatisch ab, wenn du abschließt.
Ja, in dem noch so ein Mini-Nagellackfläschchen, große Tube liegt mit ahorngelbem Lack für die 27 kleinen Roststellen.
Ja, mit echtem Holz verziert das Handschuhfach.
Ach ja, na, also da kommt viel Nostalgie hoch, aber wenn man dann die Klimaanlage anmacht und da kommt nur noch Hitze in den Fußraum, dann wird es anstrengend.
Ist ja auch nicht präzise.
Ja, das kann ich aber nicht so gut erklären. Irgendwie muss man den Hebel so.
Nein, also
da
so.
Kommt auch warme Luft raus.
Genau, die Klimaanlage an sich funktioniert, da kommt kalte Luft raus. Das Problem ist nur, dass der Schieberegler für die warme Luft. Der klemmt, das heißt, der ist auch offen. Das heißt, die Klimaanlage läuft und
macht
kühlt,
kalt.
Aber auch die warme Luft aus dem Motorraum ist auch offen. Das heißt, da kommt kalte und warme Luft raus und es gewinnt überwiegend die warme Luft.
Ja, jedenfalls, wenn es draußen 30 Grad hat.
Genau. Und das linke Fensterchen, das schließt sich dann halt mit dem Spalt dann doch nicht.
Ja, 3 Millimeter und 3 Millimeter auf der Autobahn machen richtig
laut.
Lärm.
Ja.
Genau.
Muss man mit der Hand ein bisschen
und
hochdrücken.
Und ich habe dann versucht, mit dem Radio gegen zu lärmen. War auch nicht so ganz einfach, weil auf der Autobahn, immer wenn wir in eine große Stadt kamen,
da
hatte ich ja wieder Sender und dann wurde es wieder dünn. Also gerade Thüringen, also ich empfehle Thüringen nicht mit alten Autoradios zu befahren, man kriegt nichts rein.
Thüringen.
Ja.
Ist da nicht auch Weimar?
Mhm.
Weimar ist schön.
Ja.
Florenz, warum findest du Florenz toller? Wir waren ja jetzt, wir waren ja im Urlaub und, dazu fällt mir Folgendes ein, dass ich eigentlich eine Sache gleich abfischbaren könnte.
Hörerpost.
Wo bleibt der Podcast?
Hörerpost.
Das war eigentlich das, was wir als Feedback bekommen haben.
Aber das war alles nur ein Test, um mal zu gucken, ob wirklich jemand zuhört.
Überhaupt reagiert. Ja. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, es stimmt nicht ganz. In Arezzo erreichte mich unter anderem ja auch Hörerpost, dass man mir gratuliert hat zum Exit. Deswegen stimmt es nicht ganz. Aber der Tenor der Hörerpost war, wo bleibt der Podcast? Und wir sind ja, also Wir verspannen es jetzt einmal ab und dann redet man nicht mehr nochmal weiter drüber. Ja, die Idee, die Fantasie, wir könnten ja während unseres Urlaubs häufiger kleine, vergiss es, also das schaffen wir irgendwie nicht. Wir waren faul und wir hatten keine Lust, weil wir faul waren. Und, das möchte ich aber schon sagen, ist, wir hatten einfach zu selten WLAN. Das war ein Problem.
Also es war tatsächlich ein Problem und Außerdem hat uns dann das schlechte Gewissen durchaus auch immer wieder mal begleitet.
Ja.
Von wegen, sollten wir nicht und sollten wir dann heute Abend. Und
oder
dann,
doch lieber Star Trek gucken.
Ja, und dann hat ab und zu dann doch oder überwiegend Captain Picard gewonnen.
Darauf kommen wir
das
auch
hätte ich aber
zurück.
Wissen, das hätte man aber wissen können, wenn man Harry kennt.
Zu Captain Picard kommen wir aber gleich zurück. Und was ich aber, jetzt bin ich abgekommen, was wollte ich eigentlich sagen?
Hörerpost.
Jetzt hast du so viel reingelabert, dass ich es echt vergessen habe.
Wenn ich einmal was sage.
Naja, egal. Sag auf jeden Fall, das sagen wir irgendwie auch viel zu selten, dass wir auf jeden Fall, dass das nicht funktioniert hat mit dem Podcast und ich glaube, beim nächsten Urlaub behaupten wir das auch nicht. Zur Not machen wir es einfach, aber wir behaupten es nicht. Jetzt fällt mir auch wieder ein, was ich sagen wollte. Und unser Problem war ja tatsächlich, dass uns in Italien ja auch ernsthaft die Flatrate ausgegangen ist.
Also ja, in meinem Fall lag das aber dann auch daran, dass ich einfach mal radikal mein Volumen aufgebraucht habe, weil ich ein Bewerbungsgespräch per Zoom.
Und zwar bei 43
hatte,
Grad.
Hattest du das? Genau, wir hatten 43 Grad. Wir saßen in einem ursprünglich klimatisierten, dann wegen der Lautstärke der Klimaanlage, aber nicht mehr klimatisierten
Wohnwagen.
Also jetzt mal
kurz ausführlicher. Quasi das Problem wäre natürlich, du hast ein Bewerbungsgespräch gemacht mit dem Laptop per Zoom und die Klimaanlage in dem Wohnmobil, die hörst du halt. Die ist nicht super leise, also mussten wir die ausmachen. Wussten, dass wir also ernsthafte Außentemperatur von 43 Grad hatten und dann haben wir quasi den Raum versucht runterzukühlen ohne Ende, was ja eh schon nicht auf 16 Grad ging, weil es so heiß draußen war.
Damit es wenigstens fürs Bewerbungsgespräch
und
reicht.
Die Klimaanlage hat, keine Ahnung, ich habe es nicht nachgemessen, aber die hat vielleicht 15 Grad runterkühlen können, also Differenz von 43 auf, keine Ahnung, auf 25 oder sowas, es ist aber nicht gemessen, 28. Und dann hast du aber natürlich irgendwann gesagt, so, jetzt muss ich ausgemacht. Dann haben wir sie ausgemacht und es war so heiß, ich konnte, obwohl ich mich nicht gerührt habe, zuschauen, wie auf meinem Schienbein Schweißtropfen zuerst geboren wurden. Also ich meine, wie nennt man das?
Austreten?
Eisberge, die, was, wie nennt man das bei denen, wenn die
schmelzen?
Nein, wenn die einen neuen Eisberg generieren.
Sich formieren?
Nein, das ist ein Wort aus der Tierwelt. Ah, die Tage haben wir noch drüber gesprochen. Wenn quasi ein, wie heißt das, was aus den Alpen kommt und aus Eis besteht und ganz lange ist, eine Zunge?
Gletscher.
Gletscher, genau. Und ein Gletscher
wächst.
Der gebärt nicht, sondern der, du kommst auch nicht drauf.
Nee,
das ist
aber
so ein
ich
Tier.
Weiß auch gar nicht, ob ich drauf kommen könnte.
Das ist leicht auch nicht. Was gibt es denn noch für tierische Begriffe? Er wirft auch nicht. Ein Eisberg gebärt, indem er. Ich komme nicht drauf. Müsste ich nachgucken. Und auf jeden Fall habe ich zugucken können, wie auf meinem Schienbein der Tropfen immer, immer größer wurde, indem er eben entstand und dann auch noch anfing, vor sich hin zu fließen. Aber erzähl doch mal was von deinem Bewerbungsgespräch.
Ja, also viel will ich noch gar nicht sagen, weil ich bin immerhin, also Ergebnis vorweggenommen, jetzt in der zweiten Bewerbungsrunde gelandet. Insofern hat sich das auf jeden Fall gelohnt, das Schwitzen. Es war ein langes Gespräch und ja, es geht um eine psychologische Tätigkeit, auf die ich auch richtig Lust habe. Da geht es viel um Beratung in einem sehr spezifischen beruflichen Kontext. Ja, und das wären, glaube ich, sehr nette Kollegen, die ich dann da hätte. Und ja, habe jetzt kommende Woche dann das zweite Gespräch und hoffe, dass es klappt. Ja.
Ja, aber heutzutage ist es halt so, man führt Bewerbungsgespräche eben online, ne?
Genau, das hieß dann schon so, ach, Sie sind im Urlaub, haben Sie nicht vielleicht doch Zeit und per Zoom-Link und ja, dann sitzt man eben in der, weiß nicht, war das noch Umbrien oder schon Toskana mit Orvieto?
Ja, Umbrien.
Das war noch Umbrien.
Ja.
Vor einem sehr idyllisch gelegenen mittelalterlichen Städtchen auf einem eben sehr heißen Campingstellplatz und führt dann dieses Bewerbungsgespräch. Ja, das hat einfach wunderbar geklappt, abgesehen von der Hitze.
Es ist ja insgesamt auch, Orvieto war ja insofern auch lustig, weil eigentlich wollte ich nach Orte.
Ja, aber der Name fiel uns nicht mehr ein, ja, vom Ort.
Und Orte kommt halt leider 10 Minuten später.
Ja.
Und ich wusste nur, ich will in einen Ort, der aussieht wie ein in Umbrien gelandetes Raumschiff, bestehend aus einem mittelalterlich-römischen Städtchen.
Ja, also so großer Felsen und obendrauf Städtchen.
Ja, und Burg. So sieht Orte ja tatsächlich aus. Mhm. Das ist, also wenn man in einem alten Star Trek-Teil eine außerirdische Stadt bauen würde und wenn man sie so bauen würde, würde man sagen, man hat übertrieben. Mhm. So sieht Orte aus. Und
findet man auf der Wegstrecke
nach Rom.
Nach Rom an, auf der Autobahn A1, entlang,
ne?
Genau. Und dann auf der.
Und ich wusste halt nur, das Ding kommt irgendwann, wenn wir nach Rom fahren, weil uns das ja schon mal entgegengekommen ist und mir sind die Augen aus dem Kopf gefallen, ich sagte, da möchte ich unbedingt hin. Dann haben wir ein bisschen recherchiert und dann haben wir gesehen, Orvieto sieht
ganz ähnlich.
Sieht im Grunde auch so beeindruckend aus, irgendwie nicht so ganz, aber doch auch beeindruckend. Und Orvieto hat aber auf jeden Fall halt die Stadt selber super beeindruckend. Gilt ja irgendwie als eine der schönsten Städte Italiens. Also haben wir gesagt, jawohl, Orvieto.
Das wird's wohl sein.
Da fahren wir hin. Das war dann so, als wir dann hingefahren sind, dass ich dann irgendwie gedacht habe, ja, das sieht aber von der Seite, wo man von der Autobahn hinfährt, nicht so aus, wie ich das in Erinnerung habe. Mhm. Aber ist auch so ein gelandetes Raumschiff. Da waren wir natürlich damit zufrieden und haben es uns angeguckt.
Hat uns auch sehr gut gefallen. Eine ganz toll beeindruckende Basilika auch.
Zu schnell,
mal wieder.
Da lass mich doch erstmal die Orte-Geschichte noch erzählen. Du bist jetzt schon wieder bei Orvieto. Und als wir dann in Orvieto waren, hat dann der LKW-Fahrer, der Nachbar, immer wieder gesagt, ja, ist ja toll mit eurem Motorrad, da könnt ihr ja auch nach Orte fahren. Und dann dachte ich mir so, warum will denn der Jenny nach Orte fahren? Und dann habe ich Orte gegoogelt, gebingt. Und habe dann gesehen, fuck, Orte sieht so aus wie die Stadt, an der wir vorbeigefahren sind. Und
gar nicht
mitbekommen. Die kommt eben eine Viertelstunde später. Mhm. Und wir sind ja dann auch weitergefahren nach Rom. Ja, und dann
lag wieder mal rechts
daneben dieses Raumschiff und sah genauso aus, wie ich es in Erinnerung hatte. Also nächstes Jahr, ich meine, es war kein Fehler in Orvieto, weil Orvieto war sehr schön und das wolltest du, glaube ich, gerade erzählen.
Genau.
Ja.
Und es ist sicher auch kein Zufall, dass man bei Recherchen eher auf Orvieto stößt und nicht gleich auf Orte. Also Orte,
weil es hübscher ist.
Ja, kulturell vielleicht etwas bedeutender und auch, ich glaube, ein kleines bisschen größer. Mhm. Da lässt es auf jeden Fall auch sehr gut hindurchschlendern.
Ja, aber ich glaube, Orte selber hat kulturell, neben dem Üblichen, was halt diese Städte in Italien immer haben.
Also viele alte Kirchen und Gemäuer.
Klar, aber es ist nicht so bedeutsam wie Orvieto. Genau. Das, ja. Da war doch, war das nicht diese Muster... italienische, oh Gott, ich bin heute wahnsinnig gut im Kopf. Nicht Barock, was die Kirchenbau, irgendein Kirchenbau.
Renaissance? Nee. Gotik, was?
Gotik, ja. Ist, Gotik. Du hattest mir vorgelesen, dass in Orvieto die Musterkathedrale des
Spätgotik, glaube ich.
Gotik, Gotik da steht. Gotik. Ja, genau. Da weißt du gar nicht mehr, was mir vorgelesen hat. Na, ist ja gut, dass ich es noch wenigstens weiß. Ne? Da hat sich das Vorlesen wenigstens gelohnt.
Quasi.
Und die ist ja auch wirklich schön. An der sind wir ja plötzlich herausgepullert, als wir mit der KTM da hochgefahren sind.
Ja.
Und dann waren
es war nur tatsächlich die Schlange zum Ticket kaufen wieder so lang.
Ja, im Gegensatz zu letztes Jahr merkt man,
dass wir gedacht haben,
es ist wieder mehr los.
Vielleicht
ne?
nicht gerade jetzt.
Ja, es ist deutlich wieder mehr los, das stimmt. Deswegen war Orvieto schön, aber eigentlich hatte ich doch gefragt, hast du wieder elegant umschifft? Ne? Meine Frage war doch, warum ist eigentlich jetzt Florenz schöner als Rom?
Ja, da wollten wir hin und dann sind wir erstmal bei Orvieto.
Du hast abgelenkt, keine Ahnung warum.
So, warum Florenz schöner ist? Ja,
ja.
Ich Also ich finde Rom unglaublich schön. Ich halte mich da wahnsinnig gerne auf, aber merke, dass es so ein bisschen einen Besichtigungsdruck gibt. Also dieses, wenn man schon mal da ist, dann muss man noch was anschauen. Und dann, das haben wir ja auch schon die Jahre davor gemacht, mit Forum Romanum natürlich, Kolosseum, dann die neueren Sachen, Fontana di Trevi und dergleichen mehr.
Ja, und den Vatikan natürlich.
Und dann sind wir natürlich ganz vertieft auch noch im Vatikan gewesen, mit dem Vatikanischen Museum, Petersdom und so. Also alles schon, eigentlich schon sehr schön abgeklappert.
Also ich hätte trotzdem, jetzt keinen Druck mehr.
Ja, nee, das kann ich nicht sagen. Ich habe schon noch das Gefühl, da gibt es vieles, was man auf To-Do-Listen abhaken könnte und sich anschauen könnte.
Ja, sicher.
Und in der Stadt selber empfinde ich es
als
ganz schön. Ah, okay, jetzt unterbrichst du mich.
Ja, jetzt fällt es mir halt ja, ein, okay. Ohne dass ich nachgeguckt habe.
Der Gletscher kalbt.
Genau.
Was kalbt der da so?
Eisberge.
Ferkel.
Eisberge. Der kalbt. Mein Gott, also mein Gehirn ist echt, ich bin enttäuscht ja, von mir selber.
Hat ein bisschen viel Hitze abgekriegt vielleicht.
Ja, es kalbt.
In Rom selber finde ich die Straßen und Ecken und Winkel und so oft etwas gedrungen und noch weniger grün als Florenz.
Ja, deutlich.
Also es ist sehr viel Stein.
Stein, wir
und,
nehmen Stein.
Faszinierend historischer Stein und auch interessant und schön
aber halt
anzugucken,
Stein.
Aber es war schon sehr steinig. Ja.
Ich meine, Florenz ist im Grunde genauso steinig.
Und
nur,
insgesamt habe ich auch das Gefühl, dass Rom ein bisschen weniger reinlich ist. Also mir ist aufgefallen, in Rom fliegt mehr rum.
Ja, aber das
warum
ist,
auch immer.
Ja, aber das würde ich jetzt nicht bashen. Das ist so, glaube ich, das Problem der Hauptstadt, der Großstadt, der Metropole.
Ah.
Das ist in Berlin nicht anders.
Florenz ist jetzt nicht so viel.
Doch, ist wesentlich kleiner.
Kleiner.
Und zwar viel, 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 viel kleiner.
Und ja, das mit dem Fluss fand ich dann nochmal interessant, dass man tatsächlich in Rom von dem Fluss nichts merkt.
Wir hatten eigentlich eine schöne Aussage von einem Guide. Nennen wir den einfach mal Thomas, der hieß anders. Und der ja gesagt hat, Rom hat zwar den Tiber, der bei den Italienern ja
Tevere
heißt, aber man hat eigentlich nichts von ihm, weil man irgendwie vor knapp 100 Jahren beschlossen hat, damit der nicht ständig über die Ufer tritt, dass man den mal schön einmauert, und zwar richtig hoch einmauert. Der ist jetzt so hoch eingemauert, dass man zwar in Rom einen Stadtfluss hat, den man aber im Grunde nicht wahrnimmt. Und es stimmt. Also auch wir wissen ja, dass es da einen Fluss gibt, aber du hast nichts mit dem Fluss im Grunde zu tun.
Ja.
Also du musst ihn
außer
halt
du stehst auf der Brücke über dem Fluss.
Ja, und das ist wirklich schade.
Sie haben jetzt angefangen, so ein bisschen auf der einen Flussseite ganz im Zentrum ein bisschen Bars aufzumachen, ne? So eine Art, wie man in Paris an der Seine das kennt.
Aber nicht schön, weil man da unten
aber
drin sitzt.
Aber es ist nicht so schön, weil du dann eigentlich auch wieder im Gemäuer sitzt.
Ich würde sagen, diese Flussmauern, die sind ja locker 10, 12 Meter hoch. Ne?
Ja, wenn es reicht, könnte man es sagen.
Wirklich super hoch. Aber vielleicht kommen wir so auf diesen Thomas zurück, der Amerikaner mit italienischen Wurzeln aus Sizilien, der ja uns geguidet hat. Der ist mit uns 2,5 Stunden durch jüdische Viertel gelaufen. Und der hat eigentlich neben der Tatsache, dass er uns nett und gut informiert hat, sind wir ja dann noch so ein bisschen ins Plaudern gekommen und wir haben mit ihm zusammen was getrunken und Eis gegessen und sind so ein bisschen noch privat durch die Stadt gelaufen. Der hat uns erzählt, dass er als Amerikaner vor vielen, vielen Jahren angefangen hat, alle 7 Jahre die Stadt zu wechseln. Also angefangen von Berlin und Prag, Florenz, Rom. Pendelt er immer so alle 7 Jahre weiter und jetzt ist er Mitte 50, glaube ich, Anfang Mitte 50 und ist im Grunde ja auch traurig, ist einsam.
Ja, das war das Gefühl, was sich recht schnell dann auch einstellte, ne? Dass er durchaus ein bisschen Anschluss gesucht hat und so ein Gefühl von Einsamkeit sich übertragen hat.
Ja. Und sich ja auch so ein bisschen bitter beklagt hat, dass er ja im Grunde keine Frau hat, abkriegt, Freundin hat.
Und sich das in Rom wohl besonders, er meinte, in Rom würde sich das besonders schwierig gestalten. Weiß ich nicht, ob das tatsächlich jetzt an Rom liegt.
Und
er meinte, die italienischen Frauen, die seien so anspruchsvoll.
Und er hätte denen nichts zu bieten, das waren jetzt seine Worte, ne? Weil er quasi keinen so einen Manager-Job oder sowas hat, keine Ahnung. Fettes Auto fährt oder so.
Ja.
Er ist Englischlehrer an der Uni und Guide.
Genau.
Ja.
Und das mit Begeisterung, hat sehr viele Sprachen gelernt.
Schön, ist so ein Sprachengenie, ne?
Ja, und
Sprachentalent.
Und kann die auch wirklich alle wohl auf einem sehr, sehr guten Niveau. Jedenfalls das Deutsch war exzellent.
Also was wir beurteilen konnten, das Deutsch klang auf jeden Fall sehr gut, ja. Für 7 Jahre nicht-Native-Speaker-Deutsch.
Ja, und die Frage ist ja auch so ein bisschen, was treibt mich eigentlich dazu, alle 7 Jahre die Zelte abzubrechen? Also grundsätzlich finde ich den Gedanken ja auch interessant, aber natürlich, was macht das mit meinen Verbindungen, Kontakten? Komme ich eigentlich wirklich irgendwo mal an?
Ja, vor allen Dingen Zelte abbrechen ist in dem Fall ja nicht nur umziehen jetzt von Nürnberg nach Berlin, von Berlin nach Freiburg, sondern ja wirklich das Land ja auch zu verlassen. Dann brichst du natürlich schon immer wieder deine intensiven Kontakte ab, was glaube ich so ein bisschen halt jetzt auch dann die Konsequenz dessen ist, dass er sich so ein bisschen heimathafenlos fühlt. Ne? Er hat ja nur gesagt, Philadelphia, von da kommt er, musste er verlassen, weil das Amerikanische so gar nicht seins ist. Also offensichtlich ist das Europäische eher seins. Er hat jetzt er hat halt nur die negative Variante erzählt, das positive Folgericht daraus. Und deswegen meinte er auch zurück in die USA, das kann er sich irgendwie schier nicht vorstellen, weil da einfach anders gelebt wird und er sich doch europäisch fühlt. Das hatte ich ihn ja auch bewusst gefragt.
Und sein amerikanisches Umfeld seine Leidenschaften und Begeisterungen für Europa wohl gar nicht nachvollziehen kann.
Und sein Problem jetzt ist, dass er in Italien nicht nur deswegen keine Frau kriegt, weil er angeblich, ich zitiere ihn ja da nur, er nichts zu bieten hätte den italienischen Frauen, sondern er wird auch eher, ja wohl, das ist seine Erfahrung, für schwul gehalten.
Also da kriegt er mehr Anfragen als Frauen, ne?
Genau. Und ich fand das aber halt gar nicht überraschend.
Ja, hattest du nämlich eine Viertelstunde vorher zu mir.
Ich habe mich halt gewundert, warum er die Mädels so anspricht, weil er auf mich eher... Also beziehungsweise ich habe gesagt, er scheint nicht homosexuell zu sein, was ich eigentlich dachte, weil er ständig die Mädels anspricht. So. Und also ich hatte dieses gleiche Gefühl eben auch.
Ja.
Und habe ja dann auch ganz unverblümt zu ihm gesagt, er soll mal aufhören, seinen Vollbart so akkurat perfekt zu rasieren. Weil
sondern eher dein Wildwuchs.
Naja, nein. Aber ich habe nur, ein Heteromann macht das nicht ganz so. Ich weiß, Klischees und ja, Shitstorm, Gefahr und alles. Aber das war halt wirklich, sein Vollbart war ja wirklich mit dem Geodreieck und mit der Pinzette quasi bearbeitet. Der war so perfekt.
Wie ein französischer Barock.
Und noch insgesamt waren so ein paar Äußerlichkeiten halt einfach eher dem Klischee entsprechend, dass man ihn tatsächlich da denken konnte. Ich meine, ich spreche da ja aus persönlicher Erfahrung. Mir ist das ja auch schon ein paar Mal passiert, dass ich ja für homosexuell gehalten wurde, weil ich auch in ganz bestimmten Situationen für die Frauen zu gepflegt wirke. Ich meine, das ist ja auch eigentlich krass, ne? Also umso gepflegter man ist und umso korrekter oder außergewöhnlicher gekleidet man ist, desto eher nimmt die Frau einen als Schwulen wahr. Ich meine, das ist ja eigentlich eher ein Problem der Frauen, nicht der Schwulen, ne?
Also
oder der Heten.
Also Adilette plus ungepflegter Bart plus Jogginganzug ist gleich Heteroman.
Und
streng riechen vielleicht.
Ja,
so.
Aber du erinnerst dich ja, dass ich doch,
ja.
Ne? Also da war ich halt auch einfach, ja, sehr akkurat angezogen und hatte halt mal wirklich alles so hingelegt, wie es mir gefällt und war etwas extrovertierter angezogen, was bei mir ja immer wieder vorkommt. Und dann bin ich ja von 2 Mädels ja ganz offiziell für schwul gehalten worden, die mich nicht kannten und sich gefragt haben, warum ich sie anspreche.
Naja, bei ihm fiel, glaube ich, eben auch noch der Schmuck sehr auf.
Ja,
der war sehr vielfältig.
Ja, der war auch nicht hetentypisch, so möchte ich es. Ich will ja jetzt hier gar nicht in diesen Klischees rum. Tigern,
aber
in dem Fall sind es ja Fakten, mit denen er umgeht.
Und er konkurriert natürlich mit italienischen Männern in Rom. Also, wie sieht eine italienische Frau einen Mann an, wenn sie ihn vergleicht mit den in Italien, in Rom üblichen Männern?
Und dann würdest du sagen,
ist das vielleicht auch nochmal was anderes, als wenn er das in
Berlin wäre.
In Amsterdam macht oder in London oder in Berlin.
Ja.
Oder. Ja, weiß ich nicht. Philadelphia, keine Ahnung.
Ja, auf jeden Fall tat es mir ein bisschen leid und ich habe mir versucht, ich wollte dann jetzt eigentlich auch noch mit den anderen möglichen Dingen anfangen, weil ich wollte ihn jetzt nicht so niedermachen, weil er sah ja wirklich gut aus. Ich fand, er sah toll aus. Es war ein attraktiver Mann, aber es war halt quasi jetzt diese Spur zu attraktiv, so blöd, wie es jetzt klingt. Und dann dachte ich mir, ich sage halt nur das mit dem Bart. Ich hätte noch ein paar weitere Ansätze gehabt, ihn etwas mehr hetenhaft wirken zu lassen.
Du hättest ihn umgestylt.
Ich hätte ihn umgestylt und habe jetzt mal mit dem Bart angefangen.
Das ist ein neuer Job für dich.
Aber ich glaube, das hat er nicht annehmen wollen, ne, mein Hinweis, dass er seinen Bart etwas weniger akkurat bearbeiten soll.
Insgesamt hatte ich das Gefühl, er will auch möchte auch gar nicht so viel Ratschläge oder irgendwas annehmen. Der war schon ansonsten. Der wollte ein bisschen Anschluss haben und Plattform für eigene Erzählungen. Und dafür ist der Beruf Nebenjob des Guides schon sehr geeignet. Viele erzählen, andere müssen zuhören und zahlen dafür. Super.
Was ist uns noch aufgefallen in Italien? Der Ginseng oder auf Italienisch Ginseng.
Kaffee
ist der ganz große Shit und anscheinend aber schon länger. Nur A, ich habe es nicht mitbekommen, bin ja auch kein Kaffeetrinker. Und B, hast du mal online recherchiert und behauptest, das gäbe es auch in Deutschland.
Ja,
also wer von euch da draußen kennt Ginseng-Kaffee?
Und schmeckt euch das?
Also ich liebe es.
So. Also ich habe da erst gedacht, das sei dann vielleicht sowas wie so ein Sirup. Ne? Man kennt ja das mit Haselnuss, Vanille und hast du nicht gesehen. Stellt sich aber raus, nee, in Italien machen die das mit dem Ginseng nicht mit Sirup, sondern tatsächlich aromatisieren die mit dem Pulver aus der Ginsengwurzel ihren Kaffee.
Den Kaffee direkt, ne? Das ist ja schon toll.
So richtig gut zu kaufen für den Endverbraucher gibt es das nicht. Da haben wir uns echt ein bisschen abgemüht.
Ein bisschen die Zähne.
Wir hätten gerne nicht nur Trüffelöl nach Hause geschleppt, sondern auch Ginseng-Kaffee.
Also wir haben ja nicht nur Trüffelöl nach Hause geschleppt, wir haben noch…
aber das ist schon ein Highlight.
Ja, absolut. Aber wir haben noch Dings nach Hause geschleppt.
Burrata Stracciatella.
Aber die Variante, wo es eigentlich nur das Geschmiere ist.
Eine Stracciatella.
Genau. Und dann natürlich noch die Nudeln mit dem Dings drin. Oh Mann, mein Gehirn.
Harry,
helf mir mal.
Jetzt ist mal gut.
Was ist da drin?
Ja.
Kürbis.
Ja. Lad mal irgendwie die Datenbank mit den deutschen Vokabeln hoch.
Okay, geladen. Okay,
engage.
Das Geräusch, was ich gerade gemacht habe, das ist ein sehr schönes Muster als Frequenzgang.
Du guckst halt auf dem Bildschirm.
Ja.
Ja.
Okay, aber du warst gerade dabei zu
Kaffee
erzählen.
Kaffee al Ginseng, ja, genau. Sondern das ist eben ein…
Der große heiße Scheiß.
Pulver und… Ja.
Und das wird aromatisiert.
Kriegt man nicht, aber du kriegst es serviert in fast jeder Kaffee.
Und dabei haben wir festgestellt, heiliger Strohsack.
Das ist sehr lecker.
Rom ist teuer.
Oh, Rom. Ja, Hauptstadtpreise.
Also einfach mal 6 Euro für so einen Kaffee und sonst haben wir 1,20 Euro dafür bezahlt.
Ja.
Das war schon teuer.
Ist leicht blass um die Nase geworden.
Ja.
Getoppt wurde das aber, als wir abends nochmal irgendwo was trinken wollten.
Ja.
Mit unserer Begleitung und dann schier irgendwie keine Bar, Restaurant gefunden haben, was so richtig gut gelegen war für unsere Zwecke. Dann sind wir irgendwo gelandet und haben gesehen so.
Hochedel.
Ja.
Aber das war dann so teuer, dass sie mal aufgestanden gegangen.
Und als der Kellner dann wieder rein verschwunden war, haben wir uns kurz angeguckt. Und gesagt,
das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, dass ich ein Restaurant verlasse, nachdem ich die Karte mir angucke und sehe, da die Preise hauen mich um. Mhm. Das war auch ein bisschen peinlich, aber nur kurz.
Ja.
Muss man dann auch einfach machen. Also, was soll das, wenn es teuer wird? Fuck off. So. Florenz war schön, da haben wir uns ja auch nochmal 3 Tage aufgehalten und das war schön, da hat ja dieser sogenannte Erkundungsdruck, wie du ihn nennst, hat gefehlt.
das kennen wir einfach schon sehr gut, wir haben wirklich sehr
Florenz
viel
kennen wir sehr gut, ja.
Und auch,
da haben wir wahrscheinlich inzwischen 3 Wochen verbracht in Summe.
Ganz viel über Renaissance gelesen und gelernt natürlich und über die Medici und den Cosimo.
Schöne Grüße an unsere Patenkinder.
Das ist natürlich der richtige Cosimo, nicht der Reality-Star.
Heißt der? Der heißt auch Cosimo?
Heißt auch Cosimo, ja.
Der Typ ist so durchgeknallt.
Das schweigen wir jetzt hier tot.
Ja.
Und das Einzige, was wir uns gerne dieses Mal noch angeguckt hätten, wären die Boboli-Gärten gewesen und der Palazzo.
Wobei wir die uns ja auch schon gesehen haben.
Ja, ich sag ja nochmal. Da hatten wir nur letztes Mal ein bisschen wenig Zeit dafür. Aber es war so gemütlich, einfach nur in Florenz herumzusitzen.
In Florenz hat er nicht…
Bücher zu lesen.
So wie in Ravenna das Lesen am besten funktioniert.
Und Cappuccino al Ginseng zu schlürfen.
Weil in Rom haben wir ja gar nicht gelesen, dank Besuch, der uns natürlich auch auf Trab gehalten hat.
Genau, das war auch schön, da gemeinsam durchzuschlendern.
Aber in Ravenna und in Florenz haben wir sehr viel gelesen und da haben wir auch wieder festgestellt, das Schönste im Urlaub, also uns geht es zumindest so, ich weiß nicht, wie es den Leuten da draußen geht, ist doch eigentlich diese Ruhephasen und gar nicht immer dieses
Abstrampeln.
Das
Nichtstun.
Zumindest erinnert man sich daran am ehesten.
Ja, aber wie kommt man überhaupt zu an diesem Punkt des Nichtstuns? Mhm. Das ist gar nicht so einfach manchmal.
Und also ich glaube, dieses Mal hat ganz viel Routine. Hat sehr viel Routine gebraucht. Also dieses, dass wir mal so nach 2-3 Tagen festgestellt haben, aufstehen, morgens 1,5-2 Stunden arbeiten. Wir waren ja durchaus fleißig. Dann aber spätestens um 12 damit erledigt sein. Dann vielleicht eine Kleinigkeit, Tomaten, Burrata, Stracciatella, Salami essen. Dann auf die KTM steigen, in den Nachbarort fahren, Eisdiele und 1,20 Euro Stückchen Pistachio und Kaffee trinken und lesen. Dann zurückfahren, ins Meer springen, duschen, Grill anwerfen, Star Trek gucken, den Abend kommen lassen. Und dieser
Rhythmus, entscheiden, nee, heute machen wir keinen Podcast.
Und diesen Rhythmus, den haben wir so 2-3 Tage gebraucht, um mal richtig runterzukommen, was ja sicherlich auch mit diesen stressigen 10 Wochen davor zu tun hatten. Mhm.
Aber da hat es dann gut funktioniert. Das war übrigens das, was du jetzt geschildert hast, das war vor allem an der Küste von Ravenna.
Genau. Und ich glaube, das hat dieses Mal mehr gebraucht als sonst, dass wir mal wirklich so ein paar Tage diesen Trott bekommen haben. Und
dann sind wir aber, glaube ich, auch bei dem Stichwort von, wann tritt eigentlich Erholung ein, was ist das eigentlich? Und da habe ich ja, ich vertrete ja schon seit langem die These, dass von zu Hause aus dem Alltag heraus an den Strand oder an das Nichtstun, das für mich nicht funktioniert. Also ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich dann wohin fahre und dann habe ich nichts an geistigem Input.
Also zuerst dann, ein bisschen Action und Input,
ja,
meinst du?
Mhm. Genau, also dann denke ich einfach die gleichen stressigen Gedanken von zu Hause weiter.
Ruhe.
Ich habe einfach nur den Ort gewechselt. Mhm. Sondern was mir total hilft, ist dieses woanders sein und mich beschäftigen mit, ich laufe ins Museum, ich gucke mir eine Kirche an und das ist dann auch die 27. frühgotische Hau-mich-tot-Kirche und ein bisschen Geschichte und was lesen und dann allmählich, dann habe ich so viel anderes im Kopf, dass mir dann die anderen Gedanken weiter weg.
Ist das nicht auch im weitesten Sinne die Definition von Urlaub, halt also Raumwechsel? Ich glaube, man muss nicht deswegen 4000 Kilometer fliegen. Es reicht ja schon, ins Brandenburgische zu fahren.
Aber der Raumwechsel plus
auch Action im Hirn.
Plus Inhalt.
Ja, ja. Das war bei uns Wien quasi.
Genau, und das war eigentlich unsere erste Station und das war auch ganz toll, weil wir Wien nochmal anders erkundet haben.
Ja.
Haben wir auch schon erzählt.
Haben wir schon berichtet.
Auf jeden Fall der Kopf muss was anderes tun. Und das ist aber etwas mit Spaß und Leichtigkeit und ohne Druck. Und dann kann der Faulheitsteil kommen.
Ja, das ist auch typischerweise so, wie wir schon immer, sei es instinktiv, zufällig, wie auch immer, Urlaub machen, dass wir immer den ersten Teil, es kommt natürlich darauf an, wie lange der Urlaub ist, aber meistens ist es dann schon so 7 bis 10 Tage. Der erste Teil ist der Action-Teil und dann haben wir so einen Erholungsteil, der ist dann in aller Regel genauso lang wie der erste. Und dann haben wir noch den dritten, der wieder ein bisschen actiongeladen ist, aber der ist kurz. So kurz vorm Abflug oder Rückfahrt, finde ich. Das ist so typischerweise so, dass gerade wenn ich an unsere ganzen Asienreisen denke.
Dann ist das oft die Struktur. Ich glaube, wir haben es eben einmal umgedreht, wo wir relativ früh dann diesen Ruheteil drin hatten. Und das hat für mich nicht
funktioniert. Kannst du mir gerade sagen?
Ich glaube, es war eine Thailand-Variante.
Ah, ist nicht so wichtig. Ja. Okay. Und das war dieses Mal, waren die Einheiten jetzt nicht so. Also Wien war kürzer. Auch den haben wir ja verlängert um 1-2 Tage, aber war natürlich jetzt nicht 10 Tage lang. So lange wollte man meine Schwester dann auch nicht ärgern. Und das war der Input-Teil. Und dann war Ravenna war quasi der Fahr-runter-Teil.
Ne? Genau.
Und Orvieto so ein bisschen.
Ja.
Das war schön. Kann man nichts sagen. So, wir haben noch ganz kurz uns aufgeschrieben, dass wir, weil wir haben ja so viel gelesen und unter anderem haben wir in der Zeit, ist aber eine ältere Ausgabe gewesen, auch gelesen, was eigentlich gute, erfüllende, befriedigende Arbeit ausmacht. Und da hast du eigentlich gesagt, das würdest du gerne im Podcast nochmal ansprechen. Kommst du da gerade noch drauf?
Also so ganz kurzer zweispaltiger Beitrag, wo jemand sich Gedanken darüber macht, was gute Arbeit ausmacht anhand von Picasso. Und dass Arbeit auch was mit Beruf und Berufung zu tun hat. Und er hat dann eigentlich rausgestellt 3 wesentliche Kernelemente, die Arbeit ausmachen sollten. Und das eine ist, Ich weiß jetzt die Reihenfolge nicht mehr, aber das eine war das Bedürfnis von innen heraus, bei dem, was man da macht, immer nach der weiteren Perfektion,
also besser werden,
zu streben, genau, und zwar von innen heraus, also sich mit etwas beschäftigen und das von selber besser machen zu wollen, nicht weil es irgendwie vom Kunden oder dem Vorgesetzten
Chef,
oder so
Beförderung
verlangt wird,
ja,
sondern weil man selber das einfach noch besser hinkriegen möchte.
Ja.
Weißt du noch eins?
Ja, das andere war, dass man von sich aus auch immer mehr wissen möchte. Also nicht nur besser
dieser
werden.
Wissensdurst, ne?
Genau, sondern dass es auch da darum geht, dass man mehr erfahren möchte.
Und ich weiß nicht, ob das jetzt auch ein Element war. Auf jeden Fall kam es mit drin vor, dass es eben, dass es immer um eine Annäherung geht und man nie an den Punkt kommt von, ich weiß jetzt, wie es geht.
Ah, das war aber tatsächlich das Erste noch.
Ja, das war das Erste.
Ja, genau. Weil ich glaube, damit wollte er distanzieren oder sich eine Unterscheidung aufbauen zu einem Job an der Maschine.
Mhm.
Da kannst du irgendwann nicht mehr besser werden. Das,
ja,
das kannst du dann halt, weil du halt immer rechtzeitig auf den Knopf drücken musst. Okay. Das kannst du nicht optimieren.
Und dann war, glaube ich, und dann ein Punkt war noch, dass dann irgendwann diese Offenheit entsteht für, was ist denn überhaupt Fortschritt? Also so eine Souveränität, die dann eigentlich auch der Kunst immanent ist, dass man sich dann ehrlicherweise fragen muss, ist das noch Fortschritt oder nicht und geht es dann weiter oder nicht?
Ich meine, wenn ich mir jetzt die drei Punkte angucke, kann ich sagen, also das überrascht mich jetzt nicht, das wusste ich ja auch schon die ganze, ich habe jetzt ja die letzten 21 Jahre ja einen Job gemacht, den ich ja jetzt nicht mehr mache, das ist ein großer Bruch für mich, bin nicht mehr quasi Geschäftsführer meiner eigenen IT-Firma, die ich gegründet habe. Und da habe ich ja immer zu dir gesagt, das ist jetzt für mich ja nicht Berufung. Das hat ja viele überrascht aus meinem Freundeskreis. Die denken ja immer, dann hast du so ein Ding und hast dein Baby und es ist das Allergrößte und du holst und stirbst, wenn da irgendwas ist. Ich hatte nie das Bedürfnis, der Verbesserungswunsch und der Optimierungswunsch war bei mir schon geprägt dadurch, dass ich wusste, das hat einen unmittelbaren Nutzen, wenn ich das tue. Also ich tue das, weil dann Kunden das toll finden, weil wir uns gegenüber dem Wettbewerb besser aufhalten, aber nicht aus einer inneren Befriedigung. Also es gab natürlich schon Teilbereiche, die ich toll fand, also jetzt gerade das ganze Scrum und Agilität, das war ein eigenes Bedürfnis, da sich zu optimieren, zu verbessern. Aber bei vielen anderen Dingen war es am Ende des Tages halt der Nutzen dem Kunden gegenüber und wenn wir halt am Wettbewerb besser stehen, ist die Firma erfolgreicher und ich kann ruhiger schlafen. Aber nicht von mir innen heraus. Also wenn mir jemand gesagt hätte, du kannst auch so ruhiger schlafen, dann hätte ich kein Bedürfnis gehabt, Dinge zu verbessern. Das, so rum kann ich es, glaube ich, ganz klar sagen. Verstehst
das ist interessant, weil in der Außenwahrnehmung hätte ich das nicht so gesehen.
Es sind nur Teilbereiche, wo ich von innen heraus dieses Bedürfnis hatte, aber im Großen und Ganzen
Ich erlebe die schon eigentlich in vielen Bereichen und ich hätte gedacht, eben auch im Firmenbereich, jedenfalls hast du mitgekriegt, dass du schon grundsätzlich über Dinge und Abläufe und sowas gerne nachdenkst und so ein Grundoptimierungsgedanke bei dir eigentlich immer mitläuft.
Das sind die Teilbereiche. So.
Ja, okay.
Das ist Ablauf. Ja. Also der Ablauf und Orga, das
Effizienz.
Ist Effizienz, genau. Effizienz. Das ist der Teilbereich, den mache ich von…
Die heilige Kuh.
Das mache ich, genau. Das mache ich aus einer Eigenmotivation heraus. Aber bei Produkten, was wir hatten und haben… die besser zu machen, das war keine Eigenbegeisterung, sondern das habe ich dann also unsere ganzen F&E-Projekte, die wir hatten, die habe ich gemacht, weil mir klar war, das lässt mich ruhiger schlafen. Also sprich, mehr Aufträge, neue Kunden, Sicherheit. Aber nicht aus einer inneren, also das ganze Thema Digital Signage, was wir dann am Ende jetzt noch dazu erfunden haben, das habe ich nicht aus einer inneren Begeisterung gemacht. Aus einer inneren Begeisterung mache ich andere Dinge, möchte ich Schlagzeug spielen oder Musik hören. Aber ja, das Thema Prozessoptimierung und Abläufe, Effizienz, das ist ein inneres Bedürfnis, aber das fängt ja damit an, wie ich aufstehe und hört damit auf, wie ich ins Bett gehe. Das meintest du jetzt wahrscheinlich.
Ja.
Ne? Ja. Nee, also keine Sorge, du kennst mich gut genug, das ist nach wie vor so, ja.
Ich habe dann auch kurz über den Artikel erst vor kurzem gestolpert, aber ich habe gerade in den paar Stunden dazwischen auch nochmal überlegt, ob nicht auch meine musikalische Lebenserfahrung mich eigentlich für normale Arbeit verdorben hat.
Ja, ganz sicher.
Also
weil du weißt, wie hoch die leckeren Kirschen hängen können.
Ja, genau. Also Musik zu machen, Musik zu studieren, das ist eben ganz nah an diesen drei Elementen. Das kann man einfach aus Selbstzweck betreiben.
Das ist Berufung.
So, ja, Genau. Und wenn man dann Jura studiert, da fehlen einfach ein paar, jedenfalls für mich, sagen wir es mal so, für mich fehlen da ein paar entscheidende Elemente.
Also bei dir ist das dann das Jurastudium im Vergleich
dazu.
Ja,
genau. Dazu, ne? Und deshalb das einfach nur mit Zähne zusammenbeißen durchgezogen. Und da gibt es schon natürlich auch Nischenecken und so, die ich dann interessant finden kann.
Ich meine, das macht das ja so krank bei dir, dass du das ja trotzdem durchgerungen und geschafft hast und das zweite Staatsexamen erfolgreich abgeschlossen hast, obwohl du ja eigentlich gemerkt hast, boah, im Vergleich zum Musikstudium ist das ja mal so richtig pain in the ass. Da könnte man dann eher darüber sprechen, was bei dir…
Was treibt mich da?
Zähne zusammenbeißen, Arschbacken zusammenkneifen, dieses ganze Thema. Was bringt dich da in so eine Verbissenheit? Gut,
also warum mache ich dann auch solche nicht intrinsisch motivierten Dinge?
Ja, das ist mein eigenes Thema.
Genau,
dann,
jetzt würde ich aber gerne nochmal den Haken schlagen dann zu dem anderen Thema, dass ich jetzt eben mit meinem, ich sage jetzt mal, hoffentlich dann letzten Beruf, also im Bereich der Tiefenpsychologie, wenn ich da jetzt unterwegs bin, dass ich merke, das geht wieder ganz nah in dieses Erlebnis von, es treibt mich, es interessiert mich, es geht um besser werden, von sich heraus mehr lernen, ohne dass das von außen irgendwie herangetragen werden
muss. Ich glaube, das hat bei dir auch viel damit zu tun, dass das sehr positiv ist. Also die Juristerei, das war für dich ja oft Negatives, also sprich, da wird halt gestritten, da wird gezofft, jemand will Recht haben, man muss sich schützen, man muss sich verteidigen. Und das Tiefenpsychologische, da ist natürlich das ganze Thema helfen, positiv, verbessern, unterstützen ein Thema. Also es sind eigentlich ja grundsätzlich eher positiv getriebene Themen.
Auf der anderen
Themen,
Seite hast du natürlich mit den ganz großen seelischen Abgründen zu tun, wo viele andere dann sagen,
die
das
auch belastend
will
sind.
Ich mir nicht angucken oder anhören.
Ja. Aber ändert ja nichts darin, dass ja das Motiv aber das Helfen ist. Man muss halt nur leider durch diesen Schwamm der Schwierigkeit durch. Und diese ganze Dunkelheit und die Wolken, um diese Bilder zu benutzen. Aber es geht ja darum, die zu vertreiben, zu verbessern. Jetzt sind wir ja alle nicht so naiv. Wir wissen schon, dass nicht grundsätzlich aus Wolken auch dann Sonnenschein werden muss oder auch nicht dauerhaft werden muss. Aber da soll es hingehen. Es soll besser werden. Wobei beim Juristischen hast du natürlich ganz oft in deiner Arbeitswelt erlebt, dass es auch darum geht, andere niederzumachen, klein zu machen, Fehler zu suchen, Lücken zu finden. Das ist halt sehr negativ motiviert auch. Nicht nur, um Gottes Willen, aber viel.
Ja, es ist mehr ein Gladiatorenkampf.
Und da würde ich immer sagen, jetzt bin ich sehr pauschal, dass dieses Helfende natürlich deutlich befriedigender ist. Weshalb glaube ich ja auch, woran ja auch die sozialen Berufe kranken, dass man denen ja wenig Geld bieten kann, die Leute tun es trotzdem, weil die innere Befriedigung so hoch ist. Das ist ja das Schlimme und Ungerechte daran.
Das fand ich apropos Bewerbungsgespräch da ganz gut, dass ich tatsächlich Wert drauf gelegt habe, auch nochmal zu betonen, dass man für gute Arbeit auch gut entlohnt wird, auch wenn man noch persönlich eine hohe Motivation oder eben auch Befriedigung aus sozialen Berufen.
Das glaube ich Ihnen auch. Das glaube ich auch, dass Sie das ernst meinen. Jetzt kommt dieser blöde Abersatz. Wir wissen aber noch nicht, was Sie dann tatsächlich dann auch löhnen. Aber es stimmt, es war Ihnen wichtig. Das nehme ich denen auch ab. Das habe ich, während ich zugesehen habe, aus meinem Schienbein Schweißperle kalbte. Habe ich mit einem Ohr ja mitgehört, wie Sie das erzählt haben. Du hast jetzt am Dienstag dann das zweite getötet. Da bist du aber persönlich, da musst du hin.
Genau.
Hast du schon ausgesucht, was du anziehst?
Ich habe eine Idee. Es wird gelb, glaube ich.
Ui, es ist tiefenpsychologisch gelb, ist eine gute Farbe.
Keine Ahnung.
Ich auch nicht.
Wurscht.
Ja. Komplett gelb, oder?
Nee, ich soll ja nicht aussehen wie ein Pokémon oder so ein Minion oder so.
Minion vor allen Dingen, ja. Pokémon sind ganz sehr bunt.
Ja, aber nicht, ist nicht der eine?
Der Endgegner. Pikachu. Der ist, glaube ich, gelb.
Ach, der ist der Endgegner?
Das ist ja genau der, also das ist ja die Pointe an dem Ganzen. Oh. Der sieht ja so harmlos aus, hat aber ja dann die mega Superkräfte.
Ich dachte, das ist immer der Begleiter von der Hauptfigur, aber…
Das kann schon sein, aber es ist…
Der Endgegner.
Der ist der Endgegner. Das ist ja die Überraschung. Huch, dann kommt sowas harmlos Aussehendes. Also ich glaube, das ist so. Ich meine, ich bin jetzt nicht aus der Pokémon-Welt, aber ich glaube, das ist so. dann ist es noch so, da sind wir ja schon in der Welt der Fantasie. Star Trek Next Generation. Also im Grunde haben wir...
Linda, du bist schuld.
Haben wir der Linda zu verdanken, dass mein Vorhaben, dass ich seit 10, 12 Jahren ja immer wieder die komplette 7, 8, 9, keine Ahnung, Staffeln von Star Trek Next Generation nochmal gucken wollte. Ich habe die ja,
glaube ich, auch noch irgendwo im Keller.
Nee, hab ich inzwischen verschenkt, die ganzen DVDs.
Die ganzen DVDs.
Ich glaube, den Kraftakt habe ich dann letztens mal gemacht.
Also wir streamen das jetzt.
Und ich habe ja erst zweimal alle 174 Teile komplett durchgeguckt und sicherlich manche Teile auch noch mehrfach, aber zweimal habe ich die Staffeln komplett gesehen.
Wann war denn das zweite Mal?
Das war alles noch während der Schulzeit und Studentenzeit.
Ach so, ja, so, ja. So engmaschig wurde das wiederholt.
Ja, 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 ja. Und
also für die, die es nicht wissen, als wir noch zur Schule gegangen sind, lief das immer täglich auf, ich glaube Sat.1.
Sat.1, weil immer in den Werbeeinblendungen fielen von oben die Sat.1-Bälle
die
so
Bälle
runter.
Die Bälle runter, ja,
genau.
Okay.
Und,
also nach Ilona Christens Talkshow.
16 Uhr?
Ja.
Genau, 16 Uhr. Es hat dann immer gereicht, selbst wenn du Nachmittagsunterricht hattest, war ich dann immer so 15:30, 15:45 war ich zu Hause und konnte dann 16 bis 17 Uhr den Abend einleiten mit einer Portion Star Trek Next Generation. Und dadurch, dass jetzt die Linda mich da wieder angefixt hatte, habe ich ja beschlossen gehabt, ich gucke es einfach jetzt auch alleine ohne dich. Und dann hast du aber den Mut gehabt zu sagen, du guckst mal mit. Und inzwischen haben wir 15 Teile, glaube ich, geguckt. Ne? Und ich meine, jeder Teil dauert ja doch 45 Minuten.
Ja, und sie wurden auch besser.
Ja,
das kann
also
man schon sagen.
Also das Tolle ist auch, jede Staffel wird sogar noch besser.
Ja, es war jetzt
nicht wie bei Lost.
Komplettes Neuland für mich. Ich habe ja durchaus auch während der Schulzeit mal vom Fernseher gehangen. Und,
durftest du das, ja?
Nein, ich habe heimlich einfach privat.
Trotz deines gutbürgerlichen
Kulturhaushalts. Ja, und zwar war das zum Teil noch mit dem Fernseher, wo man den Kanal wechselt, indem man zwei Knöpfe gleichzeitig drückt.
Ah ja, ich weiß, was du meinst, so. Ja.
Ja, also auch, aber der steht wirklich.
An einem Röhrenbildschirm.
Genau. Und Sat.1 habe ich reingekriegt mit dem Gerät.
Und es ist ja tatsächlich so, dass Star Trek Next Generation, gut, ich bin da jetzt nerdig, das ist ja gar keine Frage, aber ich bin trotzdem begeistert festzustellen, warum ich es toll fand, verstehe ich heute auch wieder. Weil
die Kostüme.
Die schaffen es ja wirklich in jedem Teil eigentlich ein Großproblem der Menschheitsgeschichte mal philosophisch kurz durchzugaloppieren. Und das war auch tatsächlich der Grund, warum ich damals mit meinen Freunden, schöne
die
Grüße,
noch nerdiger sind übrigens.
Weiß ich gar nicht. Schöne Grüße an Konrad, Matthias und Ralf. Haben wir ja quasi in den Hofpausen immer über den gestrigen, ja immer, aber über den gestrigen Star Trek-Teil gesprochen und dann einfach überlegt, Mensch, wie würdest du mit dem Thema umgehen und wie wäre deine Entscheidung? Hättest du das Volk sterben lassen oder wärst du der ersten Direktive auch gefolgt?
Also eigentlich dreht sich schon immer um ethisch-moralische Fragen,
ja,
und wie
toll
man sich dann dazu verhält. So, das klingt sonst so ein bisschen blutleer, ihr habt darüber diskutiert. Also, soll man jetzt eine Verjüngungspille nehmen und dann den Preis dafür zahlen, ja oder nein?
Zumal der Preis natürlich in dem Fall ja nochmal komplexer ist, weil derjenige, der sich jünger machen wollte, wollte sich nicht nur einfach jünger machen, um irgendwelche Frauen klarzumachen, sondern er hatte die Schuld, dass er vor 40 Jahren einen Bürgerkrieg angezettelt hat, wo Millionen Menschen gestorben sind. Und jetzt hatte er die Chance, da im Rahmen von Friedensverhandlungen wieder für den Frieden zu sorgen. Und als 85-Jähriger dachte er sich, schafft er das nicht? Er muss wieder die Stärke eines 32-Jährigen haben und hat quasi für dieses hohe, hehre Ziel, dafür hat er ja quasi die Verjüngungskur gemacht. Das finde ich, wird ja dann schon nochmal eine Spur noch metaphysisch komplexer, genau.
Ja.
Nicht nur banal wegen Sex oder so.
Oder habe ich eine absolut intakt funktionierende Gesellschaft, wo keinerlei Regelübertretungen stattfinden?
Oh, das war ein cooler Teil.
Regelübertretung und sei es mit dem Fuß den tabuisierten Rasen betreten, die Todesstrafe zur Folge hat.
Genau. Also die kannten quasi nur eine Strafe und das war die Todesstrafe.
Ja.
Aber ansonsten waren die alle, also ehrlich gesagt, das ist ja so eine andere Erkenntnis, jeder zweite Planet sieht eigentlich so aus, wie ich mir einen Swingerclub vorstelle.
In den 80er Jahren.
Die haben alle so leichte Tücher an, irgendwie hängt immer so halb eine Brust raus.
Luftgetrocknete Dauerwelle.
Ja gut, das liegt natürlich an der Zeit. Ich weiß jetzt nicht, ob in den Swingerclubs heute die Leute auch alle luftgedruckte Dauerwellen tragen. Aber das die Kostüme, die tragen, das stelle ich mir so vor. Alles so griffbereit, alles irgendwie so halb offen. Man kann überall reingreifen und reinschnuppern.
Alles darf, nichts muss.
Und alle sind so fröhlich. Und dieser eine Planet zeigte sich auch dadurch im Besonderen aus, da wurde nicht gegangen, sondern wurde grundsätzlich gelaufen.
Gejoggt.
Also gejoggt, gerannt.
Ja, so im Laufschritt.
Die waren immer am Rennen. Von A nach B wurde gerannt. Alles friedlich, keine Kriminalität. Und die hatten ja auch nicht Polizisten, sondern die hatten Mediatoren. Was ich deswegen spannend finde, weil das heißt ja, zum ersten Mal habe ich diesen Teil ja gesehen, das ist ja locker 30 Jahre her, das heißt, damals wurde mir schon der Begriff des Mediators um die Ohren geworfen. Garantiert habe ich keine Ahnung gehabt, was das hieß. Ich habe es halt einfach mit Polizeiaufpasser gleichgesetzt. Ich weiß natürlich heute, dieser Begriff ist mal davon abgesehen, heutzutage ja auch viel mehr in aller Munde, als jemand, der Streitigkeiten
als Vermittler löst.
Genau, vermittelt und löst. Und diese Mediatoren, sobald du nur irgendeinen kleinen Fehler machst, in dem Fall war der Fehler, dass Wesley Crusher einen Ball fangen wollte und ins Gartenbeet geflogen ist.
Ja, und das Gartenbeet ist eben tabu.
Tabu.
Darf man nicht rein.
Tabuzone. Er hatte keinen Vorsatz, er wusste es noch nicht einmal, hat sich entschuldigt und naja, Todesstrafe.
Ja, es war dann eben auch so, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.
Das sagen die Mediatoren sogar quasi,
ja,
so.
Genau.
Ne?
Ja, genau, und in dem Fall war eben, die kennen auch keine Vorsatztat, sondern da ist dann reine Fahrlässigkeit, reicht.
Und dazu muss man ja wissen, die erste Direktive der Sternenflotte ist ja quasi, man mischt sich nicht in andere Kulturen ein und akzeptiert und respektiert deren Kulturkreis.
Da wären wir ja dann fast schon wieder beim Afghanistan-Konflikt.
Ja, und deswegen hatte jetzt Picard natürlich das Problem, wie löst er das Problem, indem er halt sich einmischt und sagt, nein, die Todesstrafe akzeptieren wir nicht, weil technisch waren sie ja so weit den anderen voraus, die hätten einfach kurz vor der Todesstrafe sich wegbeamen können. Mhm. Oder aber lässt man Wesley Crusher
hinrichten.
Weil er in ein Blumenbeet geflogen ist, ohne Vorsatz und ohne Kenntnis dessen, dass das verboten ist.
Und sie haben dann schon nochmal betont, dass es ja eine ganz humane Todesstrafe ist. Also das
ist ohne Schmerzen.
Man wird irgendwie so atomisiert oder so.
Ja.
Ne?
Wollen wir eigentlich an der Stelle dann auch lösen, wie das aufgelöst wurde, das Problem? Dass
ja.
Er, ja.
Nämlich?
Ich weiß es gerade nicht. Ich bin der heute mit dem Löchern im Brain.
Er ist auch atomisiert. Wenn ich mich recht entsinne, haben sie halt dann beschlossen, dass, weil sie ja fortschrittlicher sind, das konnten sie dann vermitteln, dass die Todesstrafe ja etwas Rückständiges ist.
Ach ja, das hatten sie ja früher auch mal.
Genau, dass sie eben zwar ihn quasi verurteilen, aber nicht vollstrecken und den einfach wieder einpacken und wegfliegen.
Achso, das heißt, der Planet selber, ich komme leider überhaupt nicht mehr drauf.
Ja, ich glaube, der erinnert sich gar nichts. Die sehen nur, dass sie halt irgendwann vielleicht auf die Todesstrafe verzichten werden, oder?
Sorry, ich weiß es echt nicht mehr. Aber du anscheinend ja auch nie, ne?
Nicht so genau. Aber
ich ja süß.
Ich rede,
du weißt es auch nicht.
Ich kann mich in meiner Dauer-TV-Film sonst was amnesie rausnehmen.
Ja, du warst zu sehr in diesem Swingerclub-Look verfallen, ne?
Ja, genau.
Weil ich meine, zwei Teile später gab es doch den einen Teil, wo mein Gehirn gerade auch wieder gesagt hat, war das nicht der gleiche? Aber nein, es war nicht der gleiche. Da sahen die auch alle so aus wie aus dem Swingerclub entsprungen. Dieser Planet, wo die Frauen das Sagen haben und die Männer quasi schwächer und kleiner
auch
sind.
Hieß die Frauen sind größer und stärker, die Männer sind klein und schwächlich.
Ja.
Und es wurde dann auch, der Commander Riker sollte dann auch verführt werden.
Und der hatte dann etwas an, wo eine Brust ja raushing. Mhm. Der hat aber echt einen Teppich, einen Flocati vorne
drauf.
Das war auch
also
Holder, die wir hier
türkis schillerndes, fließende Gewänder.
Da habe ich mich auch gefragt, ob man heute, wenn man das verfilmen würde, ihn zur Rasur gezwungen hätte. Weil ich meine, das war ja echt ein Busch. Ich weiß, also ich finde, man sieht doch heutzutage Männer mit so viel Brusthaar. Das sieht man doch gar nicht mehr, oder? Also in Medien. Ich glaube, das ist nicht hip.
Ja, das kann
es ist schon also auch dieses Thema Rasur, wobei ich finde ja, dass
also die Rasurwerbung,
die Intimbehaarung kommt ja wieder seit 5 Jahren.
Aber Rasierapparate werben jetzt auch mit männlicher Brusthaarentfernung in den Medien, oder?
Mhm. Mhm. So wie wir insgesamt festgestellt haben, Stichwort Prüderie der aktuellen Neuzeit, ich finde, dass in dem Star Trek ganz schön häufig und viel über Sex, Sex machen, willst du Sex und hast du Sexualität, bist du erregt, das fällt ganz schön oft. Also das ist so, und ich meine, Star Trek Next Generation, das war schon ein Jugendprogramm, aber man hatte keine Hemmungen, das so zu sagen. Besonders krass fand ich ja, wie die... Ja,
es geht halt um die großen menschlichen Themen.
Ja, das
kannst
eine.
Du das schlecht weglassen.
Swingerclub und bist du erregt.
Das schließt sich, glaube ich, aus.
Weil sie ja selbst, das weiß ich nicht, weil ja selbst Beverly Crusher ja mal auf Picard zugegangen ist, weil der auf dem Holodeck war. Nein, andersrum. Counselor Troy mit Riker, der ja auf dem Holodeck diese Jazz-Tante getroffen hat. Und dann fragt ihn ja so eiskalt, ob er das erregend fand. Ich finde, das ist eine ganz schön intime Frage. Also ich glaube, das würde man jetzt nicht so ohne weiteres. Also weiß ich was, mein Kopfkino macht da ganz viel, wenn ich höre, dass eine Frau einen Mann fragt, ob er das erregend fand.
Ja, sie ist ja seine Ärztin.
Nicht, wenn es die Variante Troy und Riker
ach so,
war ja nicht.
Nee, dann nicht.
Und ich glaube, es war die Variante.
Okay.
Meinst du, es war Crusher mit Picard?
Ich dachte ja. Ich dachte, das war die Holo-Episode, wo Picard Detektiv ist und dann von der...
Oh, jetzt bringst du alles durcheinander.
Und dann eine Klientin hat, ja, die ihn beauftragt, weil sie glaubt, verfolgt und unter Morddrohungen zu stehen.
Der hat ihn auch so und auf die Halblippen geküsst.
Genau. Mhm. Und er hat dann noch Lippenstift und der wird ihm dann von der Frau, von der Dr. Crusher weggewischt.
Und zwar mit den Fingern auf den Lippen, was ich auch super intim finde. Mhm. Oder? Also das würde man doch jetzt nicht machen, wenn man eigentlich schon, wenn
also
da nicht was geht.
Also vor allem nicht innerhalb eines Arbeitsverhältnisses.
Ja gut, ja, das überspringen die ja eh regelmäßig. Aber selbst in einem Nicht-Arbeitsverhältnis, also ich wüsste jetzt nicht, welche Freundin von mir, gute Freundin, greift mir an den Mund. Das macht man doch nur, wenn da schon auch Jingirasabum, oder? Also kannst du dir einen Mann vorstellen, der, mit dem du ein platonisches, gutes Verhältnis hast und dann würdest du das machen?
Ich denke, ich gehe dir mal kurz durch, Moment.
Also du müsstest ja auch für die Leute da draußen, also Picard hatte quasi Lippenstift, so halb auf dem Mund und halb auf der Backe, aber definitiv auch auf den Lippen. Entschuldigung. Und dann läuft sie hin. Also es ist nicht so, dass sie jetzt auch noch mit ihren Daumen anspuckt und annässt, das nicht. Aber sie geht dann mit den Finger, mit dem Daumen hin und wischt ihm das dann so von den Lippen runter. Ich finde, das ist super intim. Hm. So, kannst du dir
so,
jemanden...
Ich würde es, glaube ich, nicht tun.
Na, ich auch nicht. Also vor allem hätte ich die Sorge, die knallt mir eine. Also gut, ich meine, wenn das eine gute Bekannte ist, die knallt mir nicht eine, die guckt mich halt komisch an. Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass ich das, ich kann mir das ja noch nicht einmal bei der Katja oder so vorstellen, zu dem wir ja wirklich ein super gutes Verhältnis haben. Aber selbst das fände ich übertrieben.
Übergriffig.
Wenn die Katja zu mir kommen würde, mir das aus dem Mund wischen würde, würde ich zuerst mal wegzucken.
Tja.
Und zwar unabhängig von Pandemie und Co. Aber gut. Sollen wir, bevor wir jetzt die Leute weiter mit Star Trek langweilen, nochmal einen Hinweis geben? Das ist ja unser Jingle, wenn wir im Grunde über Promis und Tratsch und Kram quatschen. Und wir wollen damit eigentlich schon mal ankündigen, was wir vor 2-3 Wochen auch schon mal getan haben.
Es ist bald soweit. Es gibt eine Spezialfolge.
Wieder eine Spezialfolge. Applaus, Applaus. Hurra. Mit dem Zwei-Sterne-Koch aus dem Lorenz Adlon
Esszimmer.
Esszimmer in Berlin, nämlich der Herr
Henrik Otto.
Genau. Das Interview mit ihm, wo wir bei ihm zu Hause waren, gekocht haben, wo er uns was zu essen gemacht hat, das wird jetzt dann vermutlich Anfang September. Ich hatte ja ursprünglich einmal gesagt August, aber wir haben festgestellt, im August, da merkt man dann doch, dass einfach Sommerurlaubsflaute ist. Da wäre es ein bisschen schade, den Teil im August zu verpulvern. Deswegen werden wir den wahrscheinlich Anfang September rausgeben, wo insgesamt einfach auch wieder ein bisschen mehr los ist. Und freuen uns eigentlich sehr drauf und deswegen wollten wir diesen Hinweis geben, wer also wieder Lust hat auf einen Plausch mit einem Sternekoch bei ihm privat zu Hause dieses Mal, der möge sich noch, naja, 2 Wochen, maximal 3 gedulden.
Musik. was mir noch einfällt,
ja,
weil wir ja so viel unterwegs waren, heißt ja auch viel unterwegs, heißt für dich ja auch viel LKW fahren.
Ja, also ich meine, mir macht ja LKW-Fahren wirklich nichts aus, weil das so entspannt ist, wenn man da mit 90 über die Autobahn auf gefühlter 3 Meter Höhe vor sich hin tuckert. Aber gestern war es dann doch viel. Es waren ja,
da
fast 10 Stunden, 9,5 Stunden.
Und da ist mir eingefallen, wie, dass ich gar nicht weiß, wie eigentlich die Lenk- und Ruhezeiten von Berufskraftfahrern sind. So, da wird ja immer viel drüber diskutiert. Ja. Dann sieht man auch abends, die Rastplätze sind voll,
ja,
weil die ihre Zeiten auch erreicht haben.
Also instinktiv wird man denken, länger als 8 Stunden darf er nicht fahren.
Mhm.
Und er wird, gut, sicherlich nicht am Stück, er wird Pause, Ruhe, genau, Langpausen haben, aber das wäre vielleicht mal was zum Nachgucken.
Mhm.
Ich denke, ich habe die gestern gesprengt, weil die 9,5 Stunden, da bin ich ja, glaube ich, 6 Stunden am Stück gefahren.
Mhm, ja.
Oder fast 6 Stunden am Stück.
Bis sowohl der Hund als auch du mal raus musstet.
Ja, stimmt, das war aber eine sehr kurze Pause.
Das ist der biologische Zwang einfach.
Ja,
ne?
Aber die Pause, glaube ich, gilt nicht offiziell als Lenk-
und Ruhepause. Ich glaube, das
ist
keine Ruhepause.
Nein, die 8 Minuten oder 6. Ja.
Ja.
Aber das war auch viel. Also als ich dann am Abend angekommen bin, es hat zwar noch gereicht, dass wir eine sehr schöne, darüber reden wir beim nächsten Mal, weil wir müssen sie noch komplett angucken. Schön ist falsch, aber eine sehr interessante Dokumentation auf Arte geguckt haben über Fast Fashion und Ultra Fast Fashion.
Mhm.
Da hatten wir ja noch die Kraft, diese Sendung zur Hälfte zu gucken, 90 Minuten, aber dann irgendwann hatte ich dann auch keine Kraft mehr. Das
ja,
war
wir waren so müde, wir haben noch nicht mal das italienische Eis, was wir noch aus dem Gepäck hatten,
ja,
aufgegessen.
Wobei ich ja dann, als wir dann im Bett waren, noch bis um 2:30 aufgeblieben bin. Ne? Das hast du, glaube ich, gar nicht mitgekriegt. Deswegen hatte
ja,
er nicht
wie auch. Ich habe ja geschlafen.
Ich hatte heute wirklich wenig Schlaf.
Wenn ich ins Bett gehe, dann schlafe ich eigentlich.
Aber ich habe fest damit gerechnet, dass ich heute Nachmittag mal umfall. Weil ich dann, als wir im Bett waren, war ich da irgendwie wieder hellwach.
Was hast du denn gemacht?
Ich habe relativ viel beim der Aktionär gelesen. Also das ist ein Portal. Das klingt jetzt so komisch, aber
der Aktionär könnte auch so ein bisschen radikal.
.de. Und wir haben da jetzt
wie mache ich die nächste?
Ja, es ist kein Werbejingle.
Guerilla-Aktion.
Kriegt er jetzt kein Geld für. Das Problem ist nur, die haben ganz viel hinter der Paywall.
Ah.
Und dann musst du dir das Abo holen und so. Und, aber die haben sehr konkrete, interessante Artikel immer. Wenn noch viele so ein bisschen schwabulieren und so nicht so richtig rausrücken, die sind relativ konkret mit Empfehlungen und Meinungen.
Kaufen oder nicht kaufen.
Sozusagen.
Ja. Ja. Aber beim LKW dachte ich eigentlich eher noch an das, was allen irgendwann mal passiert mit einem Wohnwagen.
Ah, shit, ich wollte eigentlich nicht drüber reden.
Ach so?
Ja, wollen wir doch drüber reden. Okay,
ah,
ich sag's
ja,
einfach.
Wir können es auch einfach.
Ja.
So,
ich hab's geschafft, die Satellitenschüssel wegzuballern auf meinem Dach. Scheiße. Und wenn wir Glück haben, brauchen wir nur eine neue Halterung und einen.
Schrauben die alte Schüssel wieder fest.
Genau. Und wenn wir Pech haben, hat aber auch der Motor was abgekriegt, weil das ist so eine Satellitenschüssel, die dreht sich selbstständig in die richtige Richtung und sucht quasi den Satelliten.
Ja.
Und wenn der Motor auch was abgekriegt hat, dann wird es ein bisschen aufwendiger. Aber
ich
hoffe,
bin noch zuversichtlich.
Ja, ich hoffe, es ist wirklich nur die Halterung, die uns abgerissen ist oder mir.
Weil wir haben eigentlich schon geguckt und millimeterweise
ja,
und
echt,
so. Und
also ich ärgere mich auch so, weil das ist ein Fehler, wo ich immer gesagt habe, das sind Fehler, die müssen nicht passieren. Mhm. Und ich habe mich wirklich eisern immer dran gehalten, dass ich da keine Risiken eingehe. Aber ich glaube, das war einfach zu spät. Wir wollten ankommen. Wir wussten, im Grunde sind es noch 100 Meter und dann.
Ja, und wir haben nicht das Navigationssystem des LKWs genutzt, was ja,
ja
die Höheneinstellung
ja,
berücksichtigt
und dann
sondern
uns auch nicht durch Unterführungen führt, die zu eng werden können.
Genau, und die, da wussten wir schon, das könnte knapp werden und
Dampfe
wir gucken Scheuse mal und bevor.
Das hat mich auch belastet,
ja,
belastet mich auch immer noch ein wenig. Mhm. Mal gucken, jetzt werden wir es mal in die Reparatur schicken und dann werden wir ja sehen,
ja,
ob da eine Rechnung mit 3 Stellen kommt oder eine Rechnung mit 4 Stellen kommt, weil dann wird es mich richtig ärgern.
Mhm.
Shit. Aber ich will halt schon Satellitenschüssel haben. Ich will jetzt nicht darauf verzichten, wenn ich damit sagen. Weil es ist schon immer schön, wenn man irgendwo steht, in der Pampa, im Nirgendwo. Und dann ist
kommt
so,
Klaus
so,
Kleber.
Ist so ein Stück Heimat, dass wenn man dann, egal wo man ist, dann halt im ZDF das heute schon nachgucken kann.
Ja.
Mensch, du tust mir leid, dein Auge ist noch nicht gut, ne?
Nee.
Willst du dich damit mal
hört
ordentlich
man
drum? Ja, man sieht's, weil du rumfuchtelst.
Ja, ich habe es irgendwie geschafft, mir irgendwas ins Auge reinzufangen. Und ich habe schon 2-mal jetzt ausgespült, aber.
Aber du spürst nichts.
Ich spüre keinen Gegenstand oder so, also keine Wimper oder irgendwas. Deshalb muss ich vielleicht auch einfach mal mich zwingen,
nicht dran rumzufummeln.
Nichts zu tun, ja, genau.
Das tut mir leid.
Ja,
ja, vor allem, weil du hast normalerweise sowas nicht. Apotheken haben schon zu, ne? Weil, was ja oft hilft, ist ja einfach für
Trennflüssigkeit.
Ja, also quasi, wenn man keine Brille trägt.
Kontaktlinsen.
Danke, Kontaktlinsen.
Ja, das Bildung. Nennt man künstliche Trennflüssigkeit.
Ja, genau. Kriegen wir das noch irgendwo? In den Malls hat da vielleicht die Apotheke
in den Malls,
auch?
In den, ja. Die Berlin Mall.
Ja, dass wir da reinfahren.
Ja.
Weil das hilft richtig gut, weil das kannst halt direkt ins Auge.
Ja, so wie Wasser halt.
Ja, wir wollen doch jetzt zum Dussmann fahren.
Stimmt, das Harry hat mal wieder ein
ich will ein Buch kaufen.
Will schon wieder ein Sachbuch kaufen.
Ja, und zwar?
Liest du doch mal Literatur und ich lese
Welt,
Bücher.
Das Buch heißt Weltunordnung von Carlo
Massala.
Das ist ein Prof von der Universität München der Bundeswehr. Und da habe ich ein Interview von dem gelesen. Und
das
was
ist
so,
aus dem Juni noch, ne?
Ja, und was der so alles da sagt, ist so, so klar und so treffend und so, dass ich sage, das möchte ich lesen, was er da geschrieben hat. Ja, sehr interessant.
Dann kam ich wieder drauf, dass du doch eigentlich mal Geschichte studieren willst.
Ja.
Ja.
Wollte ich schon immer mal. Ja.
Also du könntest jetzt dann ein Gaststudium Geschichte machen so,
dann ein Buch
oder
schreiben.
Politologie oder so. Und dann könntest du noch nebenbei NFL gucken.
Ach Gott, Leute, die NFL kommt in zwei Wochen,
Ihr noch den ganzen Winter genug von im
das
Podcast.
Das wird so toll, das wenn die NFL losgeht.
Ja. Ich war ja direkt, du hast dir ja jetzt schon wieder Podcasts reingezogen, während der 9,5 Stunden LKW fahren.
Bin vorbereitet.
Und ich habe dann einfach für mein Studium was gemacht.
Das ist die viel vernünftigere Variante. NFL ist ja nur Blödsinn. Große Männer, schwere Männer, die aufeinander prallen und umfallen. Das ist die Sicht eines Externen, der nicht weiß, wie American Football funktioniert. Das ist ein hochkomplizierter, intelligenter Sport, Leute. Man glaubt es nicht, aber es ist tatsächlich so. Ich habe das auch nicht geglaubt und habe mir deswegen vor 6 Jahren gesagt, jetzt möchte ich es mal verstehen. Und habe dann 4 Jahre gebraucht, um diesen Sport zu verstehen, weil er so kompliziert ist. Und selbst heute, 6 Jahre später, habe ich ihn noch nicht in Gänze kapiert.
Und inzwischen haben wir deshalb einen wahnsinnig hässlichen lila Hoodie und noch ein wahnsinnig viel hässlicheres Filz, nee, was ist das? Samt?
Schuhe.
Pantoffeln.
Ja, die ziehe sogar ich selten an, ja.
In lila.
Da fällt mir ein, ich wollte unbedingt diese lilanen Schnösischuhe heute anziehen.
Lilane Schnösischuhe?
Ja, diese aus Wildleder, die ich doch mal in einem Outlet-Center gekauft habe, weil die irgendwie 250 Euro gekostet hätten und die waren nur für 25 Euro von Polo Ralph Lauren und die waren bestimmt deswegen so billig, weil die halt wirklich hässlich lila sind. Aus Wildleder, so Schnösischuhe, so wie wenn sie von Todd sind.
Ah. Ich kann mir was vorstellen, aber ich kann mich nicht erinnern, wie die aussehen.
Und ich werde mir jetzt ein Set aussuchen, dass ich diese Schnösi-Schuhe anziehen kann.
Extra auf die Schuhe abgestimmt.
Nur auf die, ich werde mir jetzt ein Set rausgehen, aber das nur die
Aber Schuhe. Dem Guide sagen, er sieht homosexuell aus.
Oh, gefährliches Klischee.
Ja.
Liebe Leute da draußen,
also ich
es kam
hier,
nicht von mir.
Ich bin die Klischee-Tante hier.
Kam nicht von mir. Jeglicher Shitstorm bitte an Monique Michel. Ich habe eine neue Webadresse.com. So, gibt es noch irgendwelche Worte, die du uns mitteilen möchtest, Frau Michel, die jetzt demnächst wegen einem riesigen Shitstorm untergeht?
Nö. Auf zum Dussmann.
Da fällt mir ein. Heute ist der 21.08.2021 und empfehlt uns bitte weiter.
Tschüss.